Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Nicolas Kreutz, INVIOS, das Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung.
Lassen Sie uns über das Börsenwetter sprechen. Als Sie mir eine Mail geantwortet hatten, da schrieben Sie mir von Sommerloch. Da dachte ich mir, wie Sommerloch? Wir vom Börsenradio stecken gerade mit unserem Studiobelegungsplan minutiös in der Durchplanung. Wir stecken ja in der Hochphase der Berichtssaison und haben ganz viele Vorstände am Mikrofon. Wie finden Sie eigentlich die Berichte aus den Q2 aus den USA und in Deutschland? Und welche Anlageentscheidungen treffen Sie dadurch?
Also es ist die Bestätigung eigentlich der Flüsterschätzung, liegt leicht über den Konsens, von daher sowohl was über den Atlantik rüberschwappt, als auch hier ist eine Bestätigung der vorausgehaltenen Börsen.
Das Börsenwetter. Eine der großen Themen ist ja der Chipmangel. Genau gesagt, es fehlt nicht die Chips, sondern die Wafer dafür. Das sagt uns der Elmos-Vorstand im Interview. Diese kleinen technischen Bauteile sind weiterhin knapp und Experten rechnen auch nicht so bald mit der Entspannung oder einer entspannten Lage. Millionen von Autos können nicht geliefert werden. Egal, die Kurse der Autobauer steigen trotzdem. Und so Aktien wie Conti sind zwischen Corona-Erholung und Chip-Problemen. Wie ernst muss man an der Börse dieses Chip-Problem nehmen und ernst nehmen?
Das ist ein wesentliches Teil, was, ohne dass es verbaut ist, dann auch mittlerweile überhaupt kein Auto mehr funktionsfähig ist. Die grundsätzliche Frage also ist eigentlich die, weswegen dieser Mangel am Weltmarkt entsteht oder sichtbar wird. Ich hatte gestern mit einem Kunden gesprochen, der auf seinen e-tron bis Mai warten muss. Er hatte den bestellt. Wenn man dann Käufe so weit zurückstellen muss, man muss sich das mal bei anderen Produkten vorstellen, ob man wirklich so lange wartet. Inwieweit da vielleicht sogar Politik mit reinspielt, vielleicht auch Verteilungskämpfe oder auch eine gewisse Dominanz oder Macht von gewissen Ländern aus Asien da rein zu interpretieren ist, das mag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber es ist schon komisch, dass das in dieser Zeitnähe erfolgt und das wird sicherlich auch die konjunkturelle Erholung nicht stoppen, aber leicht einbremsen.
Das Börsenwetter. Was gehört noch dazu? Wir alle sind ja noch im Sommermodus, aber wir wissen, der Herbst kommt und damit und mit dieser Delta-Variante scheinen ja auch die Herbstlage unklarer zu werden. Neue Lockdowns sind wieder möglich. Israel macht es ja wieder vor. Wie ist Ihre Einschätzung des Corona-Börsenherbstes?
Also momentan sind wir ja noch Gott sei Dank im Sommer gefühlt. Das ist für die Börse saisonal eigentlich ein Muster. Im August und September sehen wir in 10 Fällen etwa 8 bis 9 Mal, dass diese Börsenmonate in aller Regel etwas schlechter performen als alle anderen. Das heißt also, dass wir uns jetzt hier weiterhin auch auf eine relativ hohe Volatilität einstellen dürfen, mit auch gewissem Korrekturpotenzial. Wir haben es teilweise auch schon mal an manchen Tagen gesehen, aber, und Sie erinnern sich, als wir im Mai darüber gesprochen haben, Sell in May and Go Away galt es nicht, sondern Buy the Dip. Und ich glaube auch, wenn der ein oder andere Zuhörer dieser Philosophie in den letzten Monaten treu geblieben ist, hat er eigentlich eine sehr schöne Performance erzielt bis dato. Wir sind in Schlagweite zu allen Allzeithochs. Das muss man sich einfach auch auf der Zunge zergehen lassen. Ich gehe fest davon aus, dass das saisonale Muster in Q4, so wie es in den letzten Jahrzehnten auch immer der Fall war, sowohl fundamental als auch börsentechnisch und charttechnisch neue Höchststände provoziert.
Da wollte ich gerade einhaken, wenn Sie sagen, ja, August, September, die schlechteren Monate, dann sage ich, ja, wie, Moment. Wir stehen ja wirklich jetzt knapp vor einem neuen Allzeithoch. Heißt das logischerweise, die Rallye müsste dann im Herbst so richtig weitergehen? Oktober, November, Dezember, also DAX 16.000 und mehr dann?
Also ich besitze leider keine Glaskugel und ich finde das auch immer wieder niedlich, wenn wir zum 31.12. dann gewisse 16, 17, 16,5 von unterschiedlichen Banken dann auch prognostiziert bekommen. Also ich zweifle immer an Prognosegüte, weil, wie gesagt, niemand weiß, wo es in Zukunft ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber mit seinem Anlageprofil klar aufgestellt hat, dass man breit diversifiziert und dass man vielleicht auch unterscheidet, in welchen Assets, in welchen Regionen, in welchen Branchen man unterwegs ist. Das ist viel entscheidender im Laufe dieses Jahres als auch im nächsten Jahr. Aber grundsätzlich führt kein Weg an der Aktie vorbei. Wir können das ja mal festmachen an dem DAX und an der Bedeutungslosigkeit nicht, aber in einem abnehmenden Bedeutung. Wenn Sie sich die DAX-Werte anschauen, sei es eine SAP oder eine Deutsche Bank oder auch eine Volkswagen, und wenn Sie dagegen dann die US-amerikanischen Werte mal die Pendants dazustellen, dann sehen Sie eben halt auch, dass das Verhältnis sich extrem gedreht hat. Also SAP zu Microsoft, was die Marktkapitalisierung anbelangt, das ist 12,5-fache. Die Deutsche Bank ist zu JP Morgan nur zu einem 16. in, was die Marktkapitalisierung anbelangt. Oder auch VW als einer der größten oder der größte Autobauer weltweit im Vergleich zu Tesla. Tesla wird mit dem 4,5-fachen bewertet. Diese Tendenz, auch gerade was die großen Megatrends anbelangt, den technologischen Wandel, da sehen wir einfach, dass die Musik nicht in Europa spielt, auch aufgrund struktureller Hemmnisse, aber die Musik eben halt viel, viel stärker in den USA spielt. Und auch in diesem Jahr sehen wir in Asien eine leichte Konsolidierungstendenz. Die ist durch 2, 3 andere Dinge auch provoziert. Aber wir sehen eindeutig die Kapitalströme auch in Richtung USA. Und da, glaube ich, sollte man Augenmerk drauf haben, auf den S&P und auf viele andere marktbreite Indizes, weil das Pareto-Prinzip auch dort gilt. Man soll sich nicht in der Einzeltitelwahl verlieren, sondern man sollte immer das Große und Ganze denken. Und mit 20% der strategischen Allokationsarbeit erzielt man ja in aller Regel auch 80% des Anlageerfolges.
Da würde ich gerne nochmal weiterhaken. Pareto, wir kennen sie alle, so 20% der Kunden beschäftigen dich mit 80% deiner Arbeitszeit und so ähnlich. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Anlageentscheidung treffe, das Pareto? Kaufe ich jetzt die Aktie oder kaufe ich die Aktie? Kaufe ich jetzt Tesla oder kaufe ich jetzt VW? Also wonach müsste ich denn jetzt dann Pareto aussortieren?
Pareto ist auf 2 Ebenen darüber angesiedelt, also nicht im Stockpicking, in der Einzeltitelselektion und auch nicht in welchem Subindex man agiert, sondern welche Assetklasse man spielt. Und wenn man weiß, dass die strategische Allokation, also die Aufteilung in Vermögenswerten, wie viel bin ich in Aktien, wenn die Aktien laufen und wie wenig bin ich im Rentenbereich, wenn Staatsanleihen negativ rentieren und für viele Unternehmensanleihen eben halt keine risikoadjustierte Rendite mehr erbringen. Da werden die Kriege entschieden. Da ist letzten Endes das Hauptaugenmerk drauf zu setzen. Also es spielt keine so große Rolle, ob man jetzt im MDAX oder im DAX drin ist. Hauptsache es läuft der deutsche Markt an sich. Wir sehen da eben halt auch anhand von Konjunkturzyklen, von Kondratjew-Zyklen, von Marktentwicklung einfach auch gewisse Wellenbewegung. Und diese Wellenbewegung gilt es auszunutzen, denn das läuft nicht alles automatisch über den Planeten, sondern wir haben in Wellenbewegung immer halt die konjunkturellen Verläufe und die Börsen laufen halt diesen konjunkturellen Entwicklungen etwas voraus. Und das gilt es mehr zu beachten, als jetzt eine Tesla zu präferieren gegenüber einer VW und anhand von KBVs, KGVs oder KCVs da eine Bewertung zwischen zweien zu machen, sondern zu sagen, ist der Automobilsektor in der Form jetzt überzugewichten innerhalb einer Asset Allocation und darüber eben halt die Aktie dann zu wählen, wie es jetzt auch in den letzten Jahren durchaus sinnvoll war, trotz einer historischen Korrektur im letzten Jahr, die Niedrigverzinsung oder der Verwahrentgeltsituation einfach auch zu entweichen.
Okay, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich verstanden habe. Vielleicht können wir noch mal ein Beispiel machen. Nehmen wir doch jetzt das Sommerloch jetzt. Ich hätte 100.000 Euro. Wie müsste ich dann, oder wo müsste ich den Research ansetzen, um überhaupt zu wissen, die Autobranche ist jetzt in der richtigen Waveform?
Also grundsätzlich muss man dann erst einen Schritt zurückgehen und fragen, Sie, Herr Heinrich, wie ist denn Ihre Risikoneigung? Was ist Ihre Risikotragfähigkeit?
Okay, machen wir ein Beispiel. Ich würde sagen, also 80% positiv für Aktien.
Gut. Dann gibt es eine Situation, wie langfristig sollte Ihre Geldanlage sein?
Okay, die nächsten 15 Jahre.
Das ist ausgezeichnet. Dann würde ich anhand Ihres Alters vermutlich um die 40 im Verhältnis zu der damals noch vermittelten Regeln in der grauen Finanztheorie 100 minus Lebensalter ist dann quasi die Aktienquote. Ich würde heutzutage, und das vertreten wir auch im Institut vehement, 120 minus Alter nehmen. Also
ich bin 120. Ich bin jetzt 53.
Gut. 120 weniger 53.
Nehmen wir 50.
60.
Mal 60, genau.
Genau. Also dann wählt man eine knapp 70-prozentige Aktienquote. Und in dieser Aktienquote richten Sie sich einfach nach einem globalen Standardwertindex nach dem Goldstandard, nämlich dem MSCI World. Da kann man das dann auch noch stärker gewichten, indem man nicht nur den Core MSCI World wählt, sondern eben halt auch zusätzlich vielleicht den All Cap World oder All Country World Index, sodass sie eben halt auch die zukünftigen Bewegungen, gerade was in Asien anbelangt, eben halt auch noch stärker gewichtet haben. Dann ist das Übergewicht in den USA etwas geringer. Und wenn Sie sich danach ausrichten, dann spielt es, wie gesagt, keine so große Rolle mehr, ob Sie jetzt den Automobilsektor oder grundsätzlich zyklische zu defensiven Werten übergewichten, sondern dann sind Sie dort breit aufgestellt. Wenn Sie jetzt Zeit und Lust haben, diese 70-prozentige Aktienquote auch aktiv mit zu betreuen, dann müssen Sie sich mit der Materie beschäftigen und Sie sollten viel, viel Zeit dafür auch aufwenden, um dann anhand von schönen statistischen Maßen oder von Sentimentfaktoren, wir machen es konkret, anhand von Bollinger-Bändern können Sie erkennen, wie Marktmuster verlaufen und um Richtungen Börsenentwicklung im positiven Sinne als auch im negativen Sinne so ein bisschen zu extrapolieren, können Sie sehr schön gleitende Durchschnitte wählen. Eignet sich eine Rainbow-Struktur zum Beispiel. Rainbow-gleitende Durchschnitte, dass langfristige gleitende Durchschnitte ins Verhältnis zu kurzfristigen genommen werden. Und anhand dieser Muster, je nach Zeitkorridor, können Sie dann letzten Endes die einzelnen Sektoren verifizieren. Das ist also eine momentumgetriebene Strategie. Getreu diesem Motto, da läuft eine Herde an, man nimmt dieses Momentum mit und sobald dann dieser Herdentrieb abnimmt, sich vielleicht auch statt der Gier dann wieder Panik einstellt, dass man dann die Gewinne realisiert und nach unten hin eben halt nicht nur zuschaut, wenn dann die einzelne Aktie nach unten durchbricht. Sie sehen gerade aktuell auch sehr schön an BioNTech in dieser Woche, welche Entwicklung dann so eine Euphorie auch nehmen kann am Kapitalmarkt.
Ja, das ist jetzt über 300 und hat 100 Milliarden Marktkapitalisierung übernommen. Herr Kreuz, danke Ihnen. Danke für diese Lehrstunde. Also nicht Stockpicking entscheidet, sondern das Pareto-Prinzip. Ich danke Ihnen.
Korrekt. Danke Ihnen.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.